Sachsen rechts unten. Der Podcast des Kulturbüros Sachsen.
Ja, herzlich willkommen hier zu unserer Folge heute über die völkischen Siedler in Mittelsachsen. Ein Thema, was das Kulturbüro Sachsen auch schon länger beschäftigt. Mein Name ist Anja. Ich bin seit 2016 Bildungsreferentin im Kulturbüro Sachsen und freue mich sehr auf das Gespräch mit meinen ehemaligen KollegInnen Sophie und Franz. Sophie, du warst ja bis Sommer 2023 in der mobilen Beratung im Kulturbüro Sachsen tätig. Deine Beratungsregion waren Chemnitz, der Landkreis Erzgebirge und auch der Landkreis Mittelsachsen. Und jetzt bist du wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule in Mittweida an der Fakultät für Soziale Arbeit. Schön, dass wir heute nochmal zusammenkommen. Und außerdem ist hier neben dir Franz. Franz, du warst seit 2009 im Kulturbüro Sachsen, vor allem auch in der mobilen Beratung im Landkreis Leipzig und Landkreis Nordsachsen und eben auch lange Zeit im Landkreis Mittelsachsen. Und seit Anfang 2023 bist du jetzt aber freiberuflich tätig.
Ja, hallo.
Hallo, ihr beiden. Sehr, hallo. Sehr schön. Heute geht es um die völkischen Siedler in Mittelsachsen. Wenn wir über das Thema sprechen, um ehrlich zu sein, ich könnte romantisch werden, denn mein Klischee über völkische Siedler ist ja zunächst erstmal Leute, die aufs Land ziehen, da wo viele andere wegziehen, dann machen die sich die Häuser wieder frisch, bauen sich ihr Gemüse an, konsumieren vielleicht nicht so viele andere Dinge. Das klingt ja jetzt erstmal alles nach Verhaltensweisen, die ich von verschiedenen Menschen kenne und persönlich noch gar nicht so falsch finde. Helft mir und auch all unseren ZuhörerInnen da draußen mal bitte, was hat es damit genauer auf sich und was ist eigentlich das Problem auch daran, worum wir heute hier drüber sprechen?
Auf den ersten Blick scheint es vielleicht genau so. Und ich glaube, das trifft auch für viele vor Ort das Phänomen ganz gut. Da kommen irgendwie Leute neu in den Ort, die bilden da Netzwerke, geben sich irgendwie naturzugewandt, naturverbunden, führen eine ursprüngliche, in Anführungsstrichen, Lebensweise, was immer das sein mag. Und es wirkt auf den ersten harmonisch, friedlich, sieht nach guter alter Zeit vielleicht auch aus. Und man freut sich vielleicht auch, dass neue Leute, die Familien gründen, in die Orte kommen, die überaltert sind. Und wo eben durch Transformationsprozesse, gerade in den neuen Bundesländern, ja auch viele Leute weggegangen sind. Und auf den zweiten Blick zeigt sich das Entscheidende, was es vielleicht von anderen Hofprojekten, die sich irgendwie im ländlichen Raum ansiedeln, dann doch unterscheidet. Und ich glaube, das ist auch der entscheidende Part, nämlich was tragen die Leute an Ideologie im Kopf mit sich. Und schon allein der Zusatz völkische würde ja darauf verweisen, dass es eben nicht ein Kooperative ist oder ein Landprojekt, wo Leute irgendwie eine andere alternative Lebensform ausprobieren. Ich glaube, sich der Idee nochmal anzunähern, womit haben wir es da konkret zu tun, das ist ein Prozess, den Leute, die in den Orten leben, denen das begegnet, erstmal auf einer ganz oberflächlichen Ebene, nämlich da sind neue Leute ins Dorf gezogen, die vielleicht gar nicht nur bedingt auffallen, dass die auch erstmal in einen Auseinandersetzungsprozess wahrscheinlich gehen müssen, mit wem haben sie es da eigentlich zu tun. Und da gäbe es wahrscheinlich verschiedene Zugänge, sich das anzugucken. Das eine wäre über einen strukturellen Zugang, was haben die Personen vorher gemacht. Interessant ist bei dem Netzwerk, wo Sophie und ich lange irgendwie uns mit beschäftigt haben und da recherchiert haben, waren das eben durchaus fast alles Strukturen, die aus dem Bereich der ehemaligen heimattreuen deutschen Jugend kamen, dort auch Kaderfunktionen hatten und heute in unterschiedlichen Gruppen aktiv sind. Und das wäre so eine Strukturebene. Viel wichtiger fanden wir eigentlich immer so auch eine Auseinandersetzung mit Ideologie. Und ich glaube, es verbindet so ein bisschen alle, und das ist die Idee, eher in Generationen zu denken, also sich selbst als Teil eines Volkes zu sehen, eben eine völkische Idee, also ein klares Konzept von Volksgemeinschaft, was eng verbunden ist mit einem biologistisch begründeten Rassismus und einem daraus abgeleiteten Anspruch auch auf den Raum, den man da in Anführungsstrichen bitte besiedelt. Das heißt, es gibt irgendwie ein Anrecht auf den deutschen Grund, weil man schon immer deutsch sei. Und das hat seine Begründung im ausgehenden 19. Jahrhundert als Sammelbecken, als große Strömung. Und heute gibt es immer noch Versatzstücken davon, die versucht werden, in eine etwas modernere Form zu bringen. Aber eben auch eher äußerlich. Tragend ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Konzept, der biologisch begründete Rassismus, wie er im Grunde 1:1 schon auch im Faschismus propagiert wurde.
Vielleicht könnt ihr noch mal mehr drauf eingehen, auch schon so eine Überleitung hin zu dem, was ihr auch in eurer Beratungstätigkeit erlebt habt. Wie zeigt sich das Problematische in dieser Ideologie dann auch vor Ort? Also wie sieht das praktisch aus?
Das Problematische vor Ort ist erstmal tatsächlich, dass es eine große Unsicherheit in der Region gab. Also es gab verschiedene Zuzüge in der Region über viele Jahre und die Menschen wussten erstmal nicht so richtig, wer kommt da eigentlich und was passiert hier. Und das waren dann auch so die ersten Prozesse, in die wir involviert waren, einfach diese Fragen irgendwie miteinander zu besprechen, uns das genauer anzuschauen, auch zu recherchieren, was sind das für Personen, aus welchen Strukturen kommen die, was haben die davor gemacht. Und das ist schon, im Gemeinwesen hat das große Auswirkungen gehabt, diese Unsicherheit, diese Ängste, die das auch mit sich gebracht hat. Und dieses eigentlich erstmal kaum thematisieren oder nicht thematisieren, diese verschiedenen Zuzüge. Und dann haben wir uns die ersten Strukturen angeguckt. Da hat man gesehen, dass auch mit der Ansiedlung oder mit dem Umzug verschiedene Verlage, völkische Verlage in der Region mit angemeldet worden sind. Wir haben uns Personen angeguckt, die dann auch zum Beispiel 2018 bei den rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz unterwegs waren, so dass man einfach auch Personen erkannt hat. Und das waren so die ersten Prozesse, eigentlich wirklich diese Ängste, diese Unsicherheiten besprechbar zu machen, sich Räume dafür zu suchen und genau da einfach irgendwie gut ins Gespräch zu kommen und gleichzeitig immer mit der Aufklärung auch darüber, wer kommt da, was passiert hier. Das ist natürlich irgendwie eine Strategie, die jetzt nicht nur in Mittelsachsen irgendwie vonstatten geht, sondern es ist auch in anderen ländlichen Regionen zu beobachten in Sachsen, dass sich völkische oder andere extrem rechte Kader ansiedeln und sich da tatsächlich Rückzugsräume suchen und die auch durch so ein Klima der Unsicherheit und ein Klima der Angst irgendwie sich dort auch weiter ausbreiten.
Da möchte ich an zwei Stellen einhaken. Ich fange mit der ersten an. Du hast gesagt, es sind auch noch andere Regionen. Gleichzeitig sitzen wir heute hier und haben Mittelsachsen im Fokus. Also gibt es tatsächlich an der Region Mittelsachsen eine Besonderheit, die hervorsticht? Und warum? Also was ist da so attraktiv?
Naja, ich würde sagen, es gibt eine Besonderheit, nämlich eine lange Zeit der großen Ruhe, des Versuchs, dass das Problem kein Problem wird, dass man es aussitzen kann. Und das war von vielen Beteiligten erstmal spürbar, die vielleicht hätten aktiv werden können, als man bemerkt hat, es geht eben nicht nur um eine Person oder zwei, sondern es wurde deutlich irgendwie, spätestens 2018 war sehr deutlich, dass es eine ganze Reihe von Hof- und Immobilienkäufen gab und dass die Leute von vor Ort aus politisch aktiv werden. Das war sehr sichtbar und das hat Leute, die zum Beispiel im Bildungsbereich unterwegs waren, wo auch die Kinder in Betreuung waren oder im Unterricht waren, die haben das sehr frühzeitig wahrgenommen und hatten eine große Sorge, was passiert denn da? Und Hilferufe an verschiedenen Stellen wurden gar nicht gehört, gab den Versuch eher, wir kümmern uns, so abzuwiegeln, es ist kein Problem. Und das hat am Ende, finde ich, schon zu einer Situation geführt, die das möglich gemacht hat, dass es in dieser Dichte Ankäufe gab. Das ist ja kein einmaliges Vorgehen. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir das schon sehr viel früher zum Beispiel gehabt. Wir könnten man andere Regionen auch benennen. Sachsen-Anhalt gibt es auch einige. In Sachsen haben wir ja auch noch mehr Standorte. Aber ich finde wirklich, eigentlich hätte man aus all diesen anderen Siedlungsprojekten die Erfahrung haben können, dass in Ruhe lassen, Beschweigen des Problems keine Lösung ist, sondern eher denen, die da ankommen wollen, stark in die Hände spielt, weil sie eben diese erste Zeit, wo man erstmal, also diese erste Zeit ist, glaube ich, für diese Netzwerke relativ wichtig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber der Erfahrung nach war es irgendwie schon so, dass die Höfe in Ruhe kaufen konnten. Sie konnten gucken, wie sie arbeitsmäßig oder eigene Netzwerke, auch wirtschaftliche Netzwerke ausbilden konnten. Man kam in den Gemeinwesen relativ ungestört an. Der nette Nachbar, man kann sich da mal im Elternrat bewerben, also eine Versuche, auch sichtbar und aktiv im Gemeinwesen zu werden, die kann ich viel ungestörter machen, wenn nicht bekannt ist, dass es sich um ein Projekt von Ansiedlung handelt. Und ich finde, dass ab 2020, 2021 auftretende große Selbstbewusstsein, mit dem genau die Akteure in die Öffentlichkeit gegangen sind, auch sich daraus speist, dass man eigentlich sehr in Ruhe ankommen konnte und sehr ungestört seine Netzwerke aufbauen konnte.
Na, vielleicht noch ergänzend dazu, ist es, glaube ich, wie in vielen ländlichen Regionen in Sachsen. Also es gibt diesen leeren Wohnraum, es gibt einen demografischen Wandel. Das sind natürlich alles irgendwie Strukturen, an die angedockt werden kann. Also es fehlt teilweise an ehrenamtlichen Engagement, so Vereinsstrukturen, die überarbeitet sind. Es gibt Wohnhäuser, Höfe, die irgendwie leer stehen. Und trotzdem gibt es aber auch, wie in anderen Regionen auch, eine lange Geschichte der Extremrechten eigentlich in diesen ländlichen Regionen, auch in Mittelsachsen. Also da gab es Kameradschaftsstrukturen, es gab extremrechte Parteistrukturen und das sind natürlich alles auch so Anknüpfungspunkte, die dann so ein Ankommen in so einer Region auch erleichtern. Und das, was du gesagt hast, also es ist trotzdem irgendwie ein bisschen eine andere Gruppierung, weil diese gezielten Weg in die Öffentlichkeit und diese Kampagne des Zusammenrückens und des gemeinsamen Siedelns dann auch so gezielt selbstbewusst zu bewerben, ist schon anders als in anderen völkischen Kreisen.
Also verstehe ich das richtig? Gab es da vorher eine Kampagne und dann wurde da bundesweit mobilisiert und dann kam alle, also meine Frage ist auch, kannten die sich eigentlich alle vorher und woher nehmen die das ganze Geld?
Ja, also kennen, davon ist auszugehen, weil viele der Akteure vorher in der 2009 verbotenen heimattreuen deutschen Jugend aktiv waren, sich über verschiedenste Anmeldetätigkeiten kannten. Also das waren Akteure einer extremen rechten Szene, die zum Teil auch selber in völkischen Netzwerken groß geworden sind und die eigentlich auch seit den 90er Jahren bereits aktiv waren vielfach. Und die hatten auch immer Bezüge nach Sachsen, also beispielsweise über aktive Unterstützung des Trauermarschs in Dresden im Februar. Also all diese Sachen gab es und die kannten sich. Wir können das ja nur nachträglich irgendwie rekonstruieren. Wahrscheinlich ist, dass es erste Ansiedlungen gab, weil man Kontakte hatte von Einzelpersonen. Und es gibt irgendwie eine Sondierung des Feldes und es entsteht innerhalb dieser Netzwerke von Leuten, die bundesweit vernetzt sind, aber an sehr unterschiedlichen Orten vorher gewohnt haben. Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Hessen. Also an ganz verschiedenen Orten in den alten Bundesländern entsteht die Idee, wir gehen in den Osten. Und das sagen die auch sehr deutlich, wie diese Idee nochmal sehr viel stärker an Form gewonnen hat. Ich glaube, dazu kommen nochmal ein paar Sachen zusammen. Die völkische Erzählung ist auch immer eine Erzählung der Not, nämlich der Bedrohung des deutschen Volkes durch Kräfte von außen. Und ich glaube, mit einer großen Wahrnehmbarkeit von Flüchtlingsbewegungen und einer großen öffentlichen Debatte darum entsteht auch nochmal sehr viel stärker der Eindruck, dass man im Westen in Großstädten eigentlich nicht mehr leben kann und die Kinder nicht nach, bitte alles in Anführungsstrichen, es fällt ganz schwer, diese Sachen wiederzugeben, merke ich, weil man eigentlich keine Sprache für das hat, die dann nicht so abstrakt ist, wenn ich nicht anfange zu zitieren. Also die reden von einer Bedrohung, dass die Kinder eben nicht nach ihrer Art groß werden können, was schlicht bedeutet, es gibt irgendwie in ihrer Wahrnehmung zu viel migrantische Kids und es gibt zu viele Einflüsse von außen in westdeutschen Schulen. Und dann entsteht die Idee, wir ziehen in den Osten, in einen Raum, der erstmal relativ leer ist, wo Immobilien nicht viel kosten, wo es eben auch eine politische Landschaft gibt, wo einem vielleicht weniger entgegenweht, sowohl von Verwaltung als auch von zivilgesellschaftlicher Seite, wie an anderen Orten, wenn ich dort geballt Häuser kaufen will. Und ich glaube, das gibt so einen Moment von, wir ziehen da hin und probieren das. Und die eigentliche Idee einer Kampagne daraus, das sehr viel stärker als Projekt zu bewerben, entsteht dann, als dass die ersten Hofkäufe, Immobilienkäufe von rund 8 Höfen wahrscheinlich, so in der Größenordnung, also gesichert kann man von 6, 7 in dieser Zeit sprechen, als das vollzogen war, dass man es weiter als Kampagne aufgezogen hat und versucht hat, das wie ein großes Projekt aussehen zu lassen. Und ich glaube, da geht es gar nicht unbedingt nur ganz konkret um die Idee, vor Ort Leute anzusiedeln, sondern es geht schon darum, innerhalb einer Rechten gab es zu der Zeit von ganz vielen Seiten mit unterschiedlichen Perspektiven thematisiert, wie kann denn das eigentlich aussehen, in die leeren Räume im Osten zu gehen. Also Kubitschek, Götz Kubitschek vom Institut für Staatspolitik spricht darüber ja auch als Strategie beispielsweise.
Und diese 6, 7 Käufe da zu Beginn der Kampagne, wie viel sind es mittlerweile?
Das kann ich gar nicht genau sagen. Hm.
Aber es sind mehr geworden oder ist das so der Kern?
Man kann das ja schwer sagen, weil diese Kampagnen laufen immer darauf aus, das möglichst riesig aussehen zu lassen. Das machen ja andere Akteure der extremen Rechten auch, medial so aufzutreten, als ob man eine unglaubliche Strahlkraft hätte und kurz vor der Übernahme der Macht in einzelnen Ecken steht. Dass es tatsächlich bedrohlich ist, das ist nochmal was ganz anderes. Das will ich nicht verharmlosen, aber zwischen dem, wie man auftritt und was dann tatsächlich ist, liegt ja dann doch nochmal ein Unterschied. Deshalb, ich finde es auch schwer zu sagen, zumal es gibt kaum einen Bereich, der so stark datenschutzmäßig geschützt ist und Persönlichkeitsrechte schützt, wie der Bereich der Grundbucheintragungen.
Ich würde nochmal kurz einen Blick winken, ein bisschen weiten, weil uns das immer wichtig war und auch unseren Beratungsnehmerinnen und den Menschen, mit denen wir vor Ort gearbeitet haben. Es ist nicht nur, dass die dazukommen, das Problem sind, sondern es gibt halt auch einen Resonanzraum vor Ort und das sagen uns ja auch Einstellungsstudien, der Sachsenmonitor, die sogenannten Mitte-Studien, dass es tatsächlich ein weit verbreitetes rassistisches Gedankengut, nationalistisches Gedankengut, völkisches Gedankengut gibt. Das sieht man ja auch in so Zustimmungswerten zur AfD beispielsweise. Und das kommt so ein bisschen zusammen, auch nochmal der Grund, hey, warum vielleicht Mittelsachsen? Es gibt einfach einen Resonanzraum auch vor Ort. Neben der langjährigen Geschichte der extremen Rechten gibt es auch Menschen vor Ort, die einfach ja, Einstellungsmerkmale damit tragen, wo es wenig Widerspruch vielleicht auch gibt, wenn Rassismus dort zum Tragen kommt oder Nationalismus oder völkisches Gedankengut. Das ist auch nochmal wichtig mit dem Blick zu haben.
Ihr habt vorhin gesprochen von den Anknüpfungspunkten bzw. Auffälligkeiten, die sich so im Bereich Unterricht, Bildung gezeigt haben. Wie kann ich mir das vorstellen? Also angenommen, ich bin da jetzt Pädagogin an irgendeiner Schule in der Region und was kann mir passieren und wo sollte ich aufmerksam werden?
Also es gibt da nicht so viele Studien dazu. Es gibt eine Veröffentlichung von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich tatsächlich damit beschäftigt, Kinder aus so völkischen Sippen, völkischen Strukturen. Und die besprechen da tatsächlich auch nochmal den Punkt Erziehung. Was wird diesen Kindern, die in diese Strukturen reingeboren werden, auch aufgebürgt? So als Elite irgendwie von Anfang an zu zählen, für den Erhalt des deutschen Volkes irgendwie auf der Welt zu sein. Also da gibt es tatsächlich schon Beobachtung, wie so Erziehung auch laufen kann, obwohl das halt super divers ist. Ne? Nie jede Person aus diesem Spektrum erzieht ihre Kinder gleich, sondern auch dort gibt es viel Heterogenität. Aber zum Beispiel diese Studie oder diese Befragung von Erzieherinnen und Pädagoginnen zeigt, dass zum Beispiel Kinder aus diesen Strukturen super angepasst sind. Die kriegen von Anfang an zu hören, dass sie halt nichts nach draußen geben sollen, was innerhalb ihrer Familien passiert, was innerhalb ihrer Brauchtumsfeste und völkischen Strukturen passiert. Und die kriegen die ganze Zeit gesagt, es gibt halt so ein bedrohliches Draußen, vor dem sie sich schützen sollen. Und das ist vielleicht so ein Anknüpfungspunkt oder ein Merkmal. Also es ist die Rede von super angepassten Kids, die ganz still, die gut mitlaufen, die funktionieren einfach, weil einfach das von Anfang an gesagt wird, ne? Ihr erzählt nichts, was hier passiert. Es wird immer so eine feindliche Welt draußen propagiert und deswegen ist es halt für sie, die Kinder stehen krass unter Druck, weil immer irgendwie das eine Rolle spielt. Und das wären so einzelne Punkte. Gleichzeitig gibt's verschiedene Strategien, dass sie natürlich auch irgendwie im Geschichtsunterricht, im Gemeinschaftskundeunterricht provozieren oder irgendwie so. Also da gibt's schon so Punkte, wo man das merken kann. Aber es ist kein Muss. Also auch das ist eine heterogene Gruppe, die auch Kinder unterschiedlich erzieht.
Ich dachte gerade nochmal, also woran können die das merken? Ne? Du hast ja auch beschrieben gerade, dass es so einen großen Druck gibt, eine große Diskrepanz zwischen was ist außen und was ist in der Familie. Und ich glaube, allein das ist schon mal ja wirklich ein Merkmal, wenn man darüber nachdenkt, was bedeutet das für diese Kinder. Dann ergibt sich, glaube ich, ziemlich akut sogar ein pädagogischer Handlungsbedarf, weil das unter Umständen auch eine Form von Gefährdung für die Entwicklung dieser Kinder sein kann, diesen Widerspruch aufrechtzuerhalten zwischen das ist außen und das wird auch bewertet im Elternhaus, aber darüber darf ich nicht reden, was diese Bewertungen ausmacht. Und das ist ein enormer Druck, unter dem Kinder da groß werden. Und ich glaube, irgendwie, wenn man in gutem Kontakt mit den Kindern steht, und den Jugendlichen wird es Zeichen geben, wo man es merken kann. Also ich überlege gerade so an, was haben so PädagogInnen uns berichtet in Beratungsfällen. Und das waren schon so Sachen wie, naja, irgendwann brach dann mal was raus, wie wir dürfen gar kein Fernsehen gucken. Und dann kam eine Formulierung, wie der Fernseher hieß zu Hause oder wie. Ne? Und also dann waren da so antisemitische Versatzstücken. Es gab irgendwie eine Aufmerksamkeit, also irgendwie so ein Gefühl, hier stimmt was nicht, hat die Pädagoginnen umgetrieben. Auffällig war denen die Kleidung, das beschrieben die eigentlich immer alle. Irgendwie so altertümlich, wollene Stoffe, so irgendwie auffällig. Sie traten aber immer sehr bürgerlich auf, diese Leute, das fiel denen auch auf, sehr korrekt, sehr höflich. Und dann irgendwie gab es aber so ein Gefühl von, es stimmt was nicht. Und dann hat man angefangen, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Und ich glaube, aufgefallen ist es dann letztlich, als die Akteure sehr sichtbar waren und bei den Organisationen der Proteste in Chemnitz 2018, der große Schulterschluss zwischen AfD und anderen faschistischen Gruppen, da waren viele Akteure aus der Region sehr sichtbar und auch in Fernsehberichten. Da macht es Klick. Und ab da war es dann so, dass die Pädagoginnen angefangen haben, sich gegenseitig über ihre Verunsicherung zu berichten. Und das macht natürlich was aus. Wenn ich irgendwie anfange, kritisch zu werden und dieses Wissen zusammentrage, dann fällt auch anderen was auf. Und dann kam eins zum anderen. Dann kam raus, dass zwei der Väter zum Abschlussprozesstag in München beim NSU-Prozess waren. Und die Kinder das wussten. Dann kamen so Infos. Die Väter sind immer weg. Die treffen sich immer an der Autobahn, zum irgendwo zu Demonstrationen fahren. Also irgendwie gab es dann doch Informationen und Sachen. Und das war, glaube ich, erst der entscheidende Punkt, einzusortieren, in welche Strukturen gehören diese Leute, die dann dazu führten, aha, damit haben wir es zu tun und diese Bilder wieder zusammenzusetzen. Vielleicht so. Also ich glaube, es ist immer ein bisschen was Prozesshaftes und man kann nicht sagen, das und das sind die Indizien, sondern eher so eine Aufmerksamkeit bei den Kindernsaalen, gucken, was machen die Eltern. Und ich glaube, in einer gut funktionierenden Schule, die all diese Felder auch im Blick hat, Elternarbeit, eine gute Beziehungsarbeit mit Eltern und Kindern, die wird es auch mitkriegen. Davon gehe ich aus.
Ja, und oft kommt es ja dann auch vor, dass die sozusagen Eltern über ihr Engagement im Elternrat oder bei sonstigen Festen auch versuchen, sich einzubringen, Sympathien zu gewinnen und da ihre Reichweite auszubauen. Fallen euch noch andere Sachen ein, wie sozusagen dieses Wirken ins Gemeinwesen hinein stattgefunden hat, beziehungsweise stattfindet?
Ich glaube so, wenn irgendwie die Gelegenheit passend ist, dann werden die aktiv. Und ich glaube, eine der Gelegenheiten, die die selber sehr aktiv umgetrieben hat, war die Covid-Krise. Die Frage nach, werden unsere Kinder geimpft oder nicht, das war auch ein ureigenes Thema der Völkischen, weil diese Art von staatlichem Zugriff, den sie vermeintlich da spürten, die hat die massiv umgetrieben und hat dazu geführt, dass die unter dem Logo der Freien Sachsen im Übrigen die Proteste in Leisnig organisiert haben. Und da boten die quasi die komplette Struktur der Kundgebungen gegen die Covid-Maßnahmen und das über Monate hin und sehr aktiv. In der Vergangenheit kann man sagen, die sind eigentlich oft auch versucht, so Schnittstellen in den Gemeinwesen irgendwie zu suchen. Also von einer der Akteurinnen, die da mit hingezogen ist, also da auch immer so ein bisschen, die Männer sind sehr sichtbar häufig in der Öffentlichkeit dann. Bei diesen Reden waren es fast durchschnittlich, fast alles Männer. Einmal berichtet dann auch eine Frau, aber dann auch sehr aus so einer Rolle, so einer mütterlichen Rolle, aus Sorge um die Kinder. Was passiert dann? Es war auch eher der Redefokus. Die großen gesellschaftspolitischen Fragen, was macht so eine Pandemie und das Handeln der Akteure gegen diese Pandemie, der politischen Akteure, das haben die Männer übernommen. Und so kann man es auch so ein bisschen sehen. Die Betätigungsfelder sind auch irgendwie immer geschlechtsrollenkonform, wie die Völkischen das auch versuchen zu etablieren und ihren Kindern beizubringen. Also so ist dann beispielsweise bekannt, dass eine der Akteurinnen in dem Ort, wo sie vorher gelebt hat, sehr aktiv über Jahre im Elternrat versucht hat mitzuarbeiten. Das sind auch so klassische Einfallsfelder, da im Gemeinwesen mitzubestimmen. Aus anderen Orten wissen wir, dass es aber auch ganz viel informelle Sachen sind. Also wenn jemand vor Ort wohnt, dann wird er sich auch als der gute, hilfreiche Nachbar geben. Man geht im ländlichen Raum dann auch in Beziehungen ein. Da wird der Rasenmäher verliehen und im Gegenzug redet man auch miteinander. Und so entstehen irgendwie so Beziehungen in so einem Ort. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der ist jetzt gar nicht so sichtbar, aber ganz wesentlich, weil darüber auch eine Normalisierung einsetzt. Das ist doch der freundliche So und So, der den Hof am Ende der Straße hat.
Wir reden jetzt schon eine halbe Stunde ungefähr, ne, und nähern uns dem Abschluss. Aber ich würde gern den Punkt auch nochmal besonders betonen und herausarbeiten. Angenommen, wir würden jetzt so dieses normalisierte Verhältnis miteinander mal weiterdenken und sagen, das Phänomen breitet sich immer mehr aus und in 10 Jahren, also wie würde denn so eine durchgesetzte völkische Ideologie am Ende aussehen und welche auch demokratischen Freiheiten, über die wir uns miteinander freuen, stehen hier auf dem Spiel?
Also spannend wird es vielleicht irgendwie 2024, wie auch so diese Gruppierung sich zur Kommunalwahl verhält, ob sie zum Beispiel als Kandidatinnen da in Erscheinung treten und wie dann der Einfluss auch auf so politische Strukturen bedeuten wird oder wie das ausfällt. Und dann natürlich wären Handlungsspielräume oder die Räume der demokratischen Zivilgesellschaft weiter eingeengt. Also das war vielleicht auch schon die ersten Jahre, wo wir in der Region tätig geworden sind, sichtbar, dass es immer, also sowohl auf den Demonstrationen, so eine sehr aggressive, gewalttätige Sprache gibt. Und es gab dann so erste Ideen, ein zivilgesellschaftliches Bündnis zu gründen, sich zu positionieren, da auch verschiedene Aktionen zu machen. Und es gab dann schon so einzelne Bedrohungsmomente, so nach dem Motto, hey, wir wissen, wer ihr seid. Und letztendlich ist es eine Region, wo Menschen bekannt sind, wo einfach wenig Anonymität herrscht. Das heißt, dass die Menschen auch wissen, wo die anderen wohnen, was tatsächlich auch so eine Positionierung erstmal erschwert hat und erstmal so Angst im Raum stand. Und tatsächlich wird sich das natürlich in den nächsten 10 Jahren, wenn das so weitergeht, dieser Prozess vergrößern. Also es wird wahrscheinlich weniger demokratisches Engagement auf der Straße geben, in Vereinsstrukturen, weil einfach diese Räume von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen weiterhin verengt werden. bis hin, dass vielleicht auch irgendwie Wegzug da eine Rolle spielt bei Familien, die bedroht werden, die irgendwie ihre Räume verlieren, die sich da unsicher fühlen. In letzter Konsequenz sind es dann vielleicht auch die, die die Region verlassen werden.
Ja, deine Frage zielt ja auch ein bisschen darauf, was stellen die sich so vor? Und das könnte man nochmal, das wäre ja so, was passiert da unter Umständen in nächster Zeit und wie sieht es aus? Und ich glaube, für die Völkischen selbst, die denken eben wirklich in Generationen. Also, und das ist, für die ist es gar nicht eine Frage von, was passiert da jetzt zur nächsten Wahl, auch. Aber das Hinziehen, dort einen Raum zu haben, der einem gehört, ne, eigenes Eigentum, dort Kinder groß zu ziehen, die ziehen ihre Kinder groß, man pflanzt diese Idee, setzt diese Idee weiter fort. Und das wissen wir ja auch aus anderen, das ist ja kein neues Phänomen, dass Kinder und dass Kinder in völkischen Familien groß werden. Das fällt in der Regel sehr, sehr schwer, sich davon zu befreien, weil man von Grund an mit rassistischen Ideen groß wird, die auch mit Gewalt zum Teil ja durch und umgesetzt werden, auch innerhalb der Familie. Also ich glaube schon, dass das liebevolle Eltern sind, das ist gar nicht der Punkt, aber es gibt ja trotzdem einen sehr autoritären Erziehungsstil offensichtlich, davon berichten Leute immer wieder. Kurz, es geht eigentlich darum, und das beschreiben die Völkischen selbst, einen Schutzraum für eine Weile zu haben, ein Überwintern in einer Zeit, die aus Sicht der Völkischen stark bedroht ist von außen, staatlicher Zugriff, Zugriff durch Medizin zum Beispiel, wenn wir an die Pandemie denken, aber eben vor allem bedroht durch Zuwanderung. Also die Reinheit des Blutes ist quasi bedroht durch Zuwanderung. Und dem, was entgegenzusetzen, und das formulieren die sehr deutlich, ist, in kleinen Ortschaften zu versuchen, in Netzwerken mit anderen Völkischen ihre Familien großzuziehen. Und das sagen die auch wortwörtlich, um Kraft zu schöpfen, um in 3, 4 Generationen der Migrationsbewegung und dem, aus ihrer Sicht, das sind nicht meine Perspektiven, den damit zusammenhängenden Problemen und Bedrohungen etwas entgegenzusetzen. Und das ist tatsächlich so ideologisch der Plan, der dahinter steckt. Und das formulieren die relativ offen.
Okay, da habe ich ja gar keine Lust drauf, dass es irgendwann so weit kommen kann. Deshalb muss ich jetzt zum Abschluss noch mal fragen, gibt es irgendwas, jetzt macht mir mal Mut zum Ende bitte. Oder gibt es irgendwas, was ihr auch erlebt habt in eurer Beratungsarbeit, wo ihr sagt, heute ist noch nicht aller Tage Abend oder wie es so schön heißt?
Na, ich glaube, wir haben viel positive Sachen auch in der Zeit erlebt. Also die ersten Beratungsanfragen, Menschen, die sensibel waren, die Fragen hatten und die wirklich mit diesen Fragen erstmal sich Austauschräume, Reflexionsräume gesucht haben, um dann auch gestärkt handlungsfähig zu sein, gerade auch so im pädagogischen Bereich. Da ging es wirklich erstmal darum zu schauen, wer kommt da, was passiert hier, und die haben ja eigentlich das Handwerkszeug, gerade im so pädagogischen Kontext, aber da wirklich sich miteinander auszutauschen, irgendwie sich gegenseitig auch zu stärken, um dann handlungsfähig auch selbstbewusst zu sein, ist tatsächlich positive Erfahrung, die wir da mitnehmen. Gleichzeitig habe ich es ja schon gesagt, es gab so oder gibt so Bündnisstrukturen, die sich gegründet haben, oder die Kirche war da sehr aktiv oder ist es bis heute eigentlich in diesem Zusammenhang. Da ging es wirklich darum, dass Menschen aus der Kirche gesagt haben, hey, so kann es hier nicht weitergehen, ich will nicht, dass die Menschen in der Region Angst haben auf die Straße zu gehen, Angst haben, sich offen zu äußern, und das sind dann so viele Prozesse in Gang gekommen, wo es dann auch wirklich so Austauschformate gab, wo es Aufklärungsformate gab, wo es aber auch darum ging, sich zu vernetzen, sich zu kennen und zu wissen, okay, diese Person steht jetzt vielleicht mit mir an der Seite und widerspricht da und ist da aufmerksam und trägt es auch an andere Stellen weiter, so als MultiplikatorInnen. Das hat gedauert, aber das ist auf jeden Fall, ist viel vorangegangen. Gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch mittlerweile eine Sensibilität, gerade bei so Immobilienerwerbsgeschichten, also dass man vielleicht auch nochmal gezielter hinschaut, wer kommt da eigentlich, wem, gerade so Privatpersonen, die ja natürlich da auch Einfluss haben, wem die Immobilie verkauft wird oder wem nicht. Da habe ich schon das Gefühl, gibt es nochmal Unterstützungsstrukturen sachsenweit, die seitdem irgendwie aufgebaut worden sind, was super hilfreich ist, und die Menschen sind auch sensibler geworden und gucken auch für sich noch mal ein Stück weit genauer hin. Das vielleicht so als irgendwie mutmachend positive Entwicklung. Und natürlich ist es auch ein Beispiel, aus dem man gut lernen kann. Ne? Also Franz hat es ja gesagt, diese Strategie des stillen Ankommens und wir halten so ein bisschen die Decke drüber und wir besprechen das nicht und es soll so im Verborgenen, wird sich vielleicht schon von alleine regeln, ist im Rückblick jetzt tatsächlich eine falsche Strategie, weil es natürlich genau dieses Ankommen, dieses Ausbreiten, dieses Netzwerke bilden begünstigt. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass es auch andere Landkreise, andere Kommunen einfach aus diesen Erfahrungen lernen und da einfach mit einer Öffentlichkeit eine andere Strategie fahren.
Also erstmal ist es schwer zu beantworten, weil das ja was wirklich Beängstigendes ist, wenn Leute da kommen, wo nicht klar ist, gehen die wieder und wird das irgendwie möglich sein. Wahrscheinlich kann man sich auch davon verabschieden. Die werden da sein und vielleicht gehen einzelne wieder, aber erstmal sind sie da. Aber ich fand die Auseinandersetzungen über diese Position irgendwie und was die vertreten, mit denen wir in Beratungsarbeit waren, immer spannend, weil durchaus Sachen davon ja auch Sachen sind, mit denen man selber groß geworden ist. Oder wie ist das mit meinem Verhältnis zu Natur und Natürlichkeit? Wie ist das mit meinem Verhältnis zu Medizin und kritischen Seiten an Medizin? Wie ist es mit Sachen, die ich vielleicht auch kritisch sehe an Covid-Maßnahmen und so weiter? Und das kann ich also durchdeklinieren und mit Leuten rausarbeiten. Das fand ich richtig spannend. Also diese gemeinsame Arbeit daran, was unterscheidet uns eigentlich inhaltlich? Und das fand ich ziemlich schön in dieser Arbeit.
Dankeschön. Ja, ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart und wir zusammen auf das Thema drauf gucken konnten und ihr aus eurem Erfahrungsschatz erzählt habt. Und ich hoffe, dass es auch allen, die uns hier zuhören, etwas gebracht hat. Ja, danke fürs Zuhören. Diese Podcast-Folge wurde unterstützt von der TUWAS-Stiftung für Gemeinsinn.
Sachsen rechts unten. Eine Podcast-Reihe des Kulturbüro Sachsen.